Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Vor dem Tod sind wir alle gleich, aber der Tod trifft nicht alle gleich. Als die Pest im 17. Jahrhundert in Basel wütete, starben besonders ärmere Jugendliche. Das hat ein Fachteam herausgefunden. Wie hat man diese Erkenntnisse über die Pestopfer gewinnen können? Das erklärt uns jetzt Laura Rindlisbacher, Doktorandin an der Universität Basel. Sie ist Erstautorin der erwähnten Studie. Das ist der Podcast Uniball auf Prime News. Mein Name ist Claude Bühler. Frau Rindlisbacher, ich grüße Sie. Bevor wir auf die Pest und Ihre Studie zu sprechen kommen, zunächst ein Wort zu Ihrer Arbeit. Sie sind eine Archäoanthropologin. Was ist das? Was machen Sie?
Also das heißt immer grundsätzlich, dass ich Archäologie studiert habe und mich auf die Untersuchung von menschlichen Skelettresten spezialisiert habe. Also wir untersuchen da Skelette auf ihre biologischen Grunddaten, wie wir das nennen. Das heißt, wir schauen uns ganz unterschiedliche Merkmale an den verschiedenen Knochen an und aus diesen Beobachtungen können wir dann herausfinden, in welchem Alter jemand verstorben ist oder auch welches biologische Geschlecht diese Person hatte.
Mhm. Was hat Sie daran interessiert?
Also ich war schon immer fasziniert, was man eben über frühere Menschen herausfinden kann, wie sie ihr Leben gelebt haben. Ich habe da auch schon immer Dokumentationen geschaut und eben was man so direkt am menschlichen Körper über frühere Personen herausfinden kann, ist ein unglaubliches Archiv eigentlich. Und das fand ich schon als Kind spannend.
Und was erzählt Ihnen unser Skelett? Also was können Sie herausfinden, auch ob jemand arm oder reich war?
Also wir können eigentlich die meisten Dinge, die Spuren am Knochen hinterlassen, können wir beobachten natürlich und untersuchen. Das können eben Knochenbrüche sein oder auch Krankheiten. Zum Beispiel die Syphilis ist ein sehr bekanntes Beispiel, dass eben Spuren, eine Krankheit die Spuren am Knochen hinterlässt. Das machen aber nicht alle Krankheiten. Die Pest zum Beispiel hinterlässt eben keine Spuren am Skelett.
Und wie merkt man, dass jemand eben arm oder eben reich war?
Da machen wir uns, also das muss man immer so für verschiedene Zeiten ein bisschen unterschiedlich anschauen, weil das ja eben auch unterschiedliche Einflüsse auf den Körper haben kann. Da versuchen wir vor allem zu schauen, eben gibt es Unterschiede in Arbeitsbelastung zwischen verschiedenen sozialen Gruppen, wo wir vielleicht schon vom Bestattungsort darauf schließen können, dass es vielleicht eher höher gestellte oder eher tiefer gestellte Menschen sind. Und dann schauen wir eben, versuchen wir auch viel zu vergleichen, eben sind diese Krankheitszeichen oder auch eben Belastungszeichen wie früh einsetzende Arthrose zum Beispiel, sieht man die an den verschiedenen Gruppen gleich oder gibt es da Unterschiede? Und so können wir dann für verschiedene Zeiten versuchen herauszufinden, was sind die Merkmale, die uns eben Informationen zu diesem Thema geben.
Auf diesen Punkt kommen wir noch zurück. An der Studie hat sich die archäologische Bodenforschung finanziell beteiligt. Ein interdisziplinäres Team war am Werk. Also welche Berufsgruppen waren da beteiligt?
Also es fängt im Grunde genommen ja schon mit der Grabung an. Also die archäologische Bodenforschung hat im Stadtcasino vor, also 2016, 2017 ausgegraben. Da durfte ich auch schon mithelfen und auch da waren schon Anthropologen mit beteiligt, aber natürlich auch eben Archäologen und Ausgräber. Und dann weiter bei der Auswertung haben wir einen Historiker im Team gehabt, der eben die Archivarbeit übernommen hat. Das war Peter Roth. Daneben haben wir eben auch ein genetisches Team von der Universität Kiel, das eben die Untersuchung gemacht hat, welche Pathogene, also welche Bakterien oder Viren vielleicht in diesen Individuen auffindbar sind. Es war das Team um Ben Krause-Chiora, mein Kollege Elias Flatscher, der hat eben die archäologische Auswertung, also das hat sich mehr mit den Befunden, in dem Sinn von den Mauern, also die Klosterüberreste, aber eben auch die Fundgegenstände in den Gräbern selbst. Ich habe eben die menschlichen Knochen analysiert und zusammen mit einer weiteren Kollegin, die dann eben noch weitere bioarchäometrische Untersuchungen gemacht hat. Also sie hat stabile Isotopen aus den Knochen extrahiert, um dann die Ernährung rekonstruieren zu können. Das ist Claudia Gerling eben, die auch an der Universität Basel tätig ist.
Das klingt nach Detektivarbeit.
Das ist es. Also man sucht viele kleine Puzzleteile und versucht daraus ein großes Ganzes zu rekonstruieren.
Ja. Wer hat denn Interesse an diesen Ergebnissen?
Ich meine, wir natürlich als Forschenden. Aber ich denke auch eben, Geschichte ist etwas, das, ich meine, das, woher kommen wir? Also was ist in der Vergangenheit passiert? Da können wir natürlich auf der einen Seite irgendwie auch was lernen. Für mich ist eben auch wichtig, dass man sieht, wie divers die Menschen früher schon waren und dass es eben eigentlich auch immer Menschen waren. Also dass sie vielleicht in gewissen Dingen sehr unterschiedlich sein können, aber doch im, ich glaube, tief im Inneren sind wir alle, wollen wir ein gutes Leben führen und versuchen das auf die bestmögliche Art, so wie das halt unser kultureller Hintergrund uns beibringt, eben so ein Leben zu leben. Und das eben immer wieder zu sehen, finde ich extrem interessant und bringt uns auch sehr viel, weil wir wollen ja auch für die Zukunft, also wir forschen ja nicht nur einfach die Vergangenheit, sondern das ist ja auch etwas, das meiner Meinung nach uns eben auch etwas sagt, wie wir in Zukunft weiterdenken können.
Jetzt zur Pest und Ihrer Studie. Was hat überblicksmäßig Basel denn für eine Pestgeschichte? Wie oft, wie hart wurden wir da getroffen?
Also ich muss da gleich sagen, also als, ich bin nicht per se eine Pestexpertin. Diese Informationen, die beruhen zum großen Teil eben auf der Archivarbeit von Peter Roth. Und eben zusammen mit ihm und Elias Flatscher habe ich diese, was er im Archiv herausgefunden hat, gesammelt, vor allem auch kontextualisiert und eben auch natürlich vieles, weil ich eben auch selbst keine Historikerin bin, habe ich auch vieles aus der bereits vorhandenen Literatur. Und man kann da sagen, dass die Pest zwischen 1349, also das ist der Moment, wo der Schwarze Tod auftritt, also die große erste Pestwelle im Mittelalter, und 1668 war sie etwa 23 Mal in Basel. Also das ist wirklich etwas, das auch immer wieder, also die hat sich, ist immer wieder gekommen. Sie war aber nicht immer gleich schlimm. Also es gibt sehr starke Wellen, gibt aber auch Wellen, die sind nicht ganz so schlimm. Und gegen im Verlauf des 17. Jahrhunderts scheinen sie auch schwächer zu werden. Also unsere Kollegen aus der Genetik haben dazu eben auch Indizien vom Pestgenom selbst, dass sich dieses Bakterium Yersinia pestis eben auch verändert hat, also Mutationen entwickelt hat, die eben diese Virulenz auch beeinflussen. Also wie viele Menschen sich infizieren und dann auch sterben.
Reden wir nun über das 17. Jahrhundert. Wie hat da die Pest in Basel gewütet? Gibt es da Opferzahlen?
Also es gibt diesen besonders schlimmen Ausbruch von 1610, 1611. Und den hat der Stadtarzt Felix Platter sehr detailliert dokumentiert. Also er hat wirklich aufgeschrieben, wer wurde krank und wer ist gestorben. Und wenn man da... es ist nicht ganz klar, was die Stadtbevölkerung zu dieser Zeit, also die gesamte Bevölkerungszahl zu dieser Zeit war. Aber man vermutet, dass wohl etwa die Hälfte der Bevölkerung erkrankt ist und etwa ein Drittel verstorben. Also es ist wirklich eine extrem hohe Zahl. Und wir sehen diese erhöhte Sterblichkeit auch in den Archivakten des Spitals. Also wir sehen, dass die Todesfälle in diesem Jahr 1610 wirklich erhöht sind. Also normalerweise sieht man so pro Jahr 10 bis 60 Todesfälle und in diesem Jahr sind es 270. Also so als kleiner Indikator, dass das wirklich eine ziemlich auch einschneidendes Ereignis gewesen sein muss. Also man muss auch sagen, die, wenn eben so eine schlimme Welle kam, das dauerte dann auch einen Moment, bis sich die Bevölkerungszahlen dann natürlich wieder erholen. Also, und gibt es auch Studien dazu, wie lange das dann auch dauert, bis sozusagen, wenn der wenn die Pest dann eben nicht mehr kommt, wie lange es dauert, dass diese Bevölkerungszahlen sozusagen wirklich anfangen zu wachsen.
Ja. Und welche Mittel hatte man damals gegen die Pest? Also die wirksamen oder auch unwirksame?
Also es gibt natürlich wie so verschiedene Sphären, wo man versucht hat, die Pest zu bekämpfen. Da gibt es zum einen die religiöse Sphäre, wo es vor allem darum ging, eben man hat das durchaus auch als eine Strafe Gottes empfunden. Und dann ging es eben darum, dass man seinen Lebenswandel dementsprechend anpasst, dass man eben die Messen besucht und eben einfach darauf schaut, dass man keine zusätzlichen Gründe liefert, dass man eine Strafe erhalten könnte. Das traurige Kapitel in diesem Aspekt ist natürlich die Judenverfolgung, weil das ist einer der Gründe, weswegen man angefangen hat, eben diese verschiedenen Pogrome durchzuführen. Und da hat auch Basel eben sogar, bevor die Pest überhaupt in Basel angekommen ist, haben die ersten schlimmen Pogrome begonnen. Mhm. Und seit diesem Moment hatten die jüdische Bevölkerung auch kein Niederlassungsrecht mehr in der Stadt. Also es ist wirklich ein sehr trauriges Kapitel. Mhm. Und natürlich, daneben gibt es natürlich auch noch die medizinischen Mittel, die man versucht hat einzusetzen. Da bin ich jetzt nicht so bewandert. Da gab es verschiedenste Versuche, die Pest zu behandeln. Wie erfolgreich die waren, das ist schwierig zu beurteilen. Auch weil wir wissen, dass die Pest, also wenn in den Quellen Pestilenz steht, dann ist das nicht in jedem Fall. Also die Beulenpest oder die Lungenpest, die wir eben heute dem Bakterium Yersinia pestis zuschreiben, sondern es können eben auch andere solchen Ereignisse sein. Mhm. Aber sie scheinen nicht komplett hilflos zu sein. Also es,
ja.
Aber wie viel es wirkt, ist natürlich schwierig.
Jetzt in diesem Fall, den Sie untersucht haben, heißt es in Ihrem Medientext, die Abhängigkeit vom Handel hielt den Stadtrat davon ab, während Epidemien die Tore zu schließen. Dadurch konnte sich die Krankheit leichter ausbreiten. Also war das eine reale Abhängigkeit oder fühlte man sich da einfach wirtschaftlich bedroht?
Ja, ich denke, also wenn man die Ratstexte so liest, erinnert man sich so ein bisschen eben, was man auch für Argumente während der Covid-Pandemie gehört hat. Ja. Und da sind wir eben auch in diesem dritten Aspekt, der eben extrem wichtig ist, die Maßnahmen, die politischen, die man ergriffen hat, um eben die Bevölkerung zu schützen. Und da gibt es eben nicht nur sozusagen diese städtischen Maßnahmen, sondern es gab ein ganzes Netzwerk von europäischen Städten, die sich eben zusammengeschlossen haben zu einem Informationsnetzwerk, also vor allem auf Initiative von Mailand. Also eben Quarantänevorschriften wurden schon sehr früh eingeführt in Italien. Und eben darum ist Mailand auch einer der Vorreiter, die eben diese Kooperationen mit den anderen europäischen Städten ins Leben rufen. Und da geht es eben vor allem darum, dass man sich informiert, wenn die Pest auftritt. Und da gab es eine Art System von Passierscheinen. Also man erinnert sich an das Covid-Zertifikat. Das ist im Grunde genommen etwas sehr Ähnliches. Dieser Passierschein sagt dann, dass man, ich glaube, es ist drei Monate, dass der Ort, wo man vorher war, 3 Monate pestfrei war, als man gegangen ist. Das kommt einem schon sehr bekannt vor.
Effektiv, ja.
Ja. Und natürlich Zuge dessen in diesem Informations- und Austauschnetzwerk, da wollte man natürlich dass man auch informiert wird, wenn die Pest da ist. Und wenn man sich eben nicht so an diese Dinge gehalten hat, und es ist aus den Quellen auch bekannt, dass Basel diese Passierscheine nicht ganz so rigoros kontrolliert hat, wie sie das vielleicht hätten sollen, mhm. dass dass das dann natürlich auch konnte dann dazu führen, dass eben diese anderen Städte auch die dann eine Sperrung oder eine Zwangsquarantäne auf eine Stadt legen konnten. Das ist auch passiert. Für Basel.
Für Basel.
Ich kann Ihnen jetzt das Jahr nicht mehr genau sagen, aber ich weiß sicher mindestens einmal passiert. Und eben diese Abhängigkeit, also vom Handel. Natürlich hatte man die Lieferketten und alles. Aber ich denke auch, dass man sieht auch, es gibt eine ganz spannende Anekdote, finde ich, wo es eben darum geht, wie versorgt man eine Stadt, die eben abgeschlossen ist, weil sie müssen ja trotzdem irgendwie versorgt werden. Und man hat dann die Güter, die man eben brachte, in einen Kessel gemacht und dann über die Stadtmauern hochgezogen. Und die Leute in der Stadt haben dann das Geld reingemacht. Dann haben sie das wieder runtergelassen. Dann haben sie den Kessel mit Wasser gefüllt und gekocht, also das Geld im Grunde genommen abgekocht. Und ich meine, das klingt schon nach einer sehr schlauen Maßnahme.
Ja.
Also, und wie natürlich auch diese Quarantänevorschriften und diese Passierscheine. Also aus der heutigen klinischen Perspektive unterbricht das Infektionsketten natürlich schon, wenn man dann die Leute isoliert.
Ja, also dann hätten auch diese geschlossenen Stadttore, die hätten durchaus Wirkung gemacht.
Ja, also man sieht auch, es gibt ein Beispiel, ich schaue kurz nach. Es waren, glaube ich, Uri. Die Landschaft Uri verhängte während eben der letzten Pestwelle, das ist die, die eben wir auch festgestellt haben, eine 80-tägige Quarantäne. Mit Erfolg, denn Uri war von dieser Pestwelle ebenso wenig wie die anderen katholischen Orte der Innerschweiz. Also sie waren dann nicht betroffen.
Ja.
Also das funktionierte schon. Und man muss auch sagen, in dieser Welle hat dann auch Basel angefangen, diese hygienischen Maßnahmen wirklich auch stärker umzusetzen. Und das ist eben interessant, weil man kann eben nachweisen, das ist so ein bisschen unrühmlichere Kapitel, dass die meisten Pestwellen, wenn sie 16., 17. Jahrhundert wohl über Basel in den Süden und in die Schweiz kamen.
Also. Oh.
Und von dem her, das ist aber dann eben wirklich die letzte Pestwelle und dann kommt die Pest zumindest in die Schweiz nicht mehr. Also es gibt noch ein paar Ausbrüche, also ich weiß, London und Marseille, aber scheint sich dann wirklich nicht mehr so weit in Europa auszubreiten. Und ich denke, das liegt auch daran, dass man sich dann vielleicht auch stärker an diesen Informationsnetzwerken und an diese Maßnahmen vielleicht auch innereuropäisch mehr gehalten hat. Also
ja.
Basel ist ja auch keine Ausnahme, das muss man ja auch sagen. Es gibt andere Städte, die auch ihre Messen zum Beispiel nicht absagen wollten.
Mhm.
Also nicht die, um jetzt da Basel unnötig an den Pranger zu stellen.
Gehen wir auf den Basler Fall zurück, den Sie untersucht haben, im Kreuzgarten des ehemaligen Barfüßerklosters, wo heute das Stadtcasino steht, kam bei Ausgrabungen mehr als 260 Gräbern aus dem 17. Jahrhundert zum Vorschein. Warum gerade da? Was passierte da im Kloster?
Also, wir wissen eigentlich sehr wenig über die konkrete Entstehung dieses Bestattungsplatzes. Also wir haben nicht mit so vielen Gräbern gerechnet, als wir ausgegraben haben. Und wir dachten, ja, das ist vielleicht dann ein Mönchsfriedhof mit dem Barfüßerkloster. Und das Barfüßerkloster war in der Neuzeit natürlich nicht mehr ein Kloster, sondern die Reformation hat ja die Stadt erfasst und dadurch wurden eben diese Gebäude in die Besitz des Spitals über, also des Bürgerspitals, besser gesagt Spital an den Schwellen. Und so in dieser Anfangszeit wissen wir, dass diese Gebäude ganz verschiedene Nutzungsphasen haben. Also am Ende des 16. Jahrhunderts werden auch mehrfach durchziehende Soldaten dort einquartiert. Wir vermuten, ein Teil der Bestattung könnte mit diesen Ereignissen zusammenhängen. Also da haben mehrfach zurückkommende Soldaten das Flecktyphus mitgebracht. Aber eben die Skelette, die jetzt in dieser Studie präsentiert werden, die sind eben wahrscheinlich etwas eine spätere Nutzung. Und da ist eben mehr diese Nutzung durch das Spital selbst. Und das ist eben ein sehr spannendes, auch ein bisschen komplexes Thema, weil ab einem gewissen Datum, wir wissen nicht genau, wann das. Also wir wissen einfach in den Quellen, ab 1634 wird der Name Almosen erwähnt, also das ist dann das kleine Almosen. Und das ist so eine Abteilung, die eben in den älteren Quellen wird es so als frühe Irrenanstalt beschrieben. Aber dort werden verschiedenste Menschen untergebracht und denen man, also in gewissen Fällen hat man das Gefühl, es geht um eine Abschottung, in einer anderen Fällen geht es aber auch wirklich, dass man diese Patienten eben auch auf eine andere Art behandeln muss, als es eben vielleicht der alltägliche Spitalpatient ist. Es ist ein bisschen eine schwierige Abteilung, weil es manchmal doch auch so wirkt, als ob man eben auch Leuten droht, dass man sie eben ins Almosen schickt. Im 19. Jahrhundert werden die Bedingungen dann sehr schlecht, also es ist einfach auch zu wenig Platz, weil benutzt sozusagen die Mönchsklausen die alten und eben den Kreuzgarten und den und auch den Gang, also als Innenhof für diese Abteilung. Und irgendwann scheint der Platz sehr knapp zu werden und das ist dann natürlich auch schwierig, wie man dann eben mit diesen Leuten umgeht. Also das ist, in den Quellen wird das nicht sehr klar. Also Peter Roth hat da sehr viel nachgeforscht.
Mhm. Also Sie schreiben, es habe da einen Seuchenfriedhof gegeben. Was spricht dafür und was ist das überhaupt, ein Seuchenfriedhof?
Ja, also ein Seuchenfriedhof, ich würde jetzt vielleicht diesen Friedhof spezifisch nicht gleich als Seuchenfriedhof, sondern vor allem mal als Notfriedhof. Also man hat wie eine Notsituation, wo man eine größere Menge an Menschen bestatten muss. Das muss ja nicht immer eine Seuche sein. Mhm. In unserem Fall scheint es tatsächlich eben ein paar Seuchenereignisse zu geben, die hinter der Entstehung dieses Bestattungsplatzes stehen. Aber eben, es stellt sich dann auch die Frage, eben, wer wird dann wirklich dort bestattet? Sind es alle oder werden die regulären Friedhöfe, also von normalen Kirchgemeinden beziehungsweise den Stadtquartieren weiterhin genutzt? Das ist so ein bisschen wirklich unklar. Wir vermuten, also zumindest ich vermute, dass teilweise eben Menschen dort bestattet worden sind, die wie keine Angehörigen hatten, die gekommen wären und sie geholt hätten. Also das ist noch häufig, das weiß man auch aus dem Spitalfriedhof im St. Johann, dass das eben häufig eben Leute sind, wo niemand kommt und sie holt. Ob das dann jetzt gerade im Pestfall natürlich auch der Fall ist, das weiß ich nicht, weil es ist eine andere Situation, da kann man sicher nicht die normalen Maßstäbe anwenden.
Also es wurden da 260 Gräber gefunden. Was war dabei auffällig für Sie?
Also wir haben nicht nur, eben, ich habe schon ein bisschen erwähnt, wir haben nicht nur eine Nutzungsphase sozusagen, sondern es gibt, also Elias Flatscher hat da drei Phasen identifiziert, wobei die erste eben in das späte 16. Jahrhundert und die anderen beiden eben ins 17. Jahrhundert datieren. Und es war eben auffällig, dass wir durch alle diese Phasen eben diese Mehrfachbestattung beobachten können. Das heißt eben, dass mehrere Individuen in ein Grab gelegt worden sind und wahrscheinlich in der Regel gleichzeitig, aber wir können es nicht für alle diese Gruppen genau sagen.
Ja, wie viele Skelette haben Sie denn untersucht?
Also insgesamt haben wir 164 Skelette untersucht und das heißt also ich und auch noch ein paar Studierende, die Abschlussarbeiten geschrieben haben und meine Aufgabe in meiner Dissertation ist es auch eben alle diese Daten zusammenzutragen. Mhm. Für die Studie selbst, die wir jetzt publiziert haben, haben wir einfach 15 Individuen genauer vorgestellt. Eben diese Individuen, die wir haben verschiedene Gruppen beprobt mit Zähnen, um herauszufinden, ob wir eben irgendwelche Pathogene finden, also unsere Kollegen aus Kiel. Und in dieser Gruppe mit diesen 15 Individuen konnten eben an 5 Individuen das Pestgenom nachgewiesen werden. Und deswegen haben wir die vorgestellt.
Was Was waren das für Menschen? Zur Hauptsache.
Also das in dieser kleinen Gruppe war das Durchschnittsalter also extrem tief.
Was heißt das?
Also das Durchschnittsalter war 17,7 Jahre. Und das ist eigentlich, das hat man extrem selten. Also man hat diese Vorstellung, eben früher seien die Menschen nicht so alt geworden. Das stimmt in dem Sinne nicht, weil eben eine, wenn man schon jung stirbt, dann ist das ist einfach Statistik im Grunde genommen. Also jemand kann gut 60, 70, 80 oder auch 90 geworden sein in dieser Zeit. Aber wenn natürlich eine große Anzahl an so jungen Menschen und spezifisch eben auch jungen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern stirbt, das ist extrem auffällig.
Wovon haben sich diese Menschen ernährt?
Also was Claudia Gerling eben herausgefunden hat durch ihre Untersuchungen, das hat eben gezeigt, dass diese 15 Individuen, die hatten alle eine sehr ähnliche Ernährung, also vor allem so pflanzliche Nahrung, das ist vor allem Getreide, also spezifisches Getreide, zum Beispiel eben nicht Hirse, das kann man lustigerweise unterscheiden, aber das hat sie gar nicht, was anscheinend aber für die Neuzeit, glaube ich, nicht ganz unnormal, also dass es nicht auffällig ist.
Ja.
Aber es gab auch, also man sieht auch, sie hatten schon Zugang zu Tierprotein. Aber interessant ist, sie hat sie dann verglichen mit Daten aus der Eisenzeit, weil wir haben ja Basel Gasfabrik, die keltische Siedlung, und da gibt es diese Daten auch. Und auch aus dem Frühmittelalter gibt es auch schon Daten. Und interessant war einfach, dass das schon sehr, wirklich sehr anders ausgesehen hat. Und ich glaube, von, wenn man das so vergleicht, scheinen sie mehr pflanzliche Nahrung zu sich genommen zu haben als diese älteren Gruppen. Aber was es eben konkret heißt, ist noch schwierig, alleine an diesen, wie soll man sagen, an diesen stabilen Isotopen herauszufinden. Aber ich denke, dass sie so uniform ist, ist schon sehr interessant. Also es scheinen schon sehr ähnliche Bedingungen gewesen zu sein.
Haben den höhere Stände mehr Fleischanteile gegessen?
Das ist in der Regel die Annahme. Ob das dann immer so ist, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was jetzt einen höheren Stand genau definiert, weil man kann ja auch arme Adlige haben. Also.
Okay, ja. Aber. Sie haben, wie erwähnt, Anzeichen schwerer körperlicher Arbeit registriert. Was sieht man da?
Also ich habe vor allem eben mir die Wirbelsäulen im Spezifischen etwas genauer angeschaut, weil die haben den Vorteil, dass gewisse Teile der Wirbelsäule kann man bei jüngeren Individuen, also bei Kindern auch schon anschauen und dann kann man so ein bisschen vergleichen oder zumindest sagen, gewisse, ich nenne es mal Verschleißerscheinungen, fangen schon früh an. Und das ist das, was wir eigentlich gesehen haben. Also man muss sich nicht vorstellen, dass sie jetzt schon unglaubliche Arthrose hatten, aber der Fakt, dass schon bei zum Teil eben 10- oder 11-Jährigen halt Spuren da sind, in den also Zwischenwirbelgelenken sind das. Also es sind, wir haben ja die Wirbelkörper und den Wirbelbogen. Und die Wirbelbögen sind miteinander verbunden und die kann man eben anschauen. Und da gibt es zum Teil eben schon Anzeichen, dass die sich eben verändern. Und ob das dann schon Schmerzen gemacht hat, das weiß man natürlich nicht. Aber der Fakt, dass es schon da ist, ist halt interessant. Weil in der Regel fängt das später an. Also wenn man jetzt eine normale körperliche Arbeit, die nicht übermäßig belastend ist, durchführt.
Von welchen Arbeiten gehen Sie denn aus?
Also es gibt vergleichbare Studien aus einem Salzbergwerk aus der Bronzezeit, also in Hallstatt, das kennt man vielleicht auch. Und dort haben sie auch viele Kinderskelette untersucht. Und diese haben eben ähnliche Spuren. Und dort gehen sie davon aus, dass es eben so halt mechanische Traglasten auch sind. Also man kann sich vielleicht vorstellen, dass sie vielleicht Abraum abtransportiert haben oder auch Erz aus den. Und ich denke, das ist hier ähnlich. Und das sind ja eben oft auch so Arbeiten, die man, wenn man in der Literatur schaut, das sind dann oft eben die niederen Stände, die das machen, die das dann eben auch zum Teil nicht unbedingt immer jeden Tag, also das sind so Taglöhner, die eben von einer solchen Arbeit zur nächsten gehen. Und wenn eben Kinder das schon sehr früh anfangen müssen, also im Sinne von, dass sie nicht wie eine Lehre machen, was man ja zu dieser Zeit auch schon hatte, weil eben, dass sie arbeiten, ist per se jetzt nicht überraschend oder auch, muss auch nicht unbedingt verwerflich sein. Aber wenn man natürlich wie keine Wahl hat, was man für Arbeit machen kann, in dem Moment wird es problematisch. Und dann kann man sich auch schlecht schützen und das führt in der Regel auch dazu, dass man sich nicht so ausruhen kann.
Ja, also Sie gehen von landwirtschaftlicher Arbeit aus, Hausbau, einfach überhaupt Lasten tragen?
Ja, also sicher nicht nur das, da gibt es eben, es gibt viele solche Tätigkeiten. Ich bin auch selber noch ein bisschen am Herausfinden, was da eigentlich alles hineingeht, aber Sie haben sicher recht, also es gibt ja auch Landwirtschaft eben um die Stadt herum, also das spielt sicher auch mit, aber eben Baustellenarbeit ist sicher eben auch ein Thema. Mhm. Eben, was es genau ist, wie immer können wir Sie leider nicht fragen, was ich natürlich ganz gerne tun würde. Und man kann eben aus den Spuren selbst, kann man nicht direkt eben sagen, was es für eine Arbeit ist.
Ja, ja. Betrifft das Frauen und Männer zu gleichen Teilen oder gibt es da Unterschiede?
Also Frauen und Männer haben unterschiedliche Arbeiten. Also eben Männer werden schon häufiger diese körperlich schweren Arbeiten durchgeführt haben, was nicht heißt, dass Frauen nicht auch solche Arbeiten machen, weil das bei Frauen ist es oft schwieriger, weil Männer, also man kennt das aus dem Spitalfriedhof aus dem 19. Jahrhundert, wo man die Leute identifizieren kann. Bei Männern steht häufig ein Beruf. Bei Frauen steht manchmal, also sehr selten ein Beruf und manchmal etwas, aber es ist oft so, dass Frauen viel breiter Tätigkeiten ausgeführt haben. Mhm. Und Männer haben zum Teil halt wirklich einen Beruf, den sie, also man macht ja in der Regel nicht das ganze Leben immer genau das Gleiche. Das ist ja auch, das beeinflusst die Aussagekraft natürlich auch. Aber ich denke jetzt rein grundsätzlich von der Belastung sind aber Männer und Frauen wahrscheinlich in einem ähnlichen Maße betroffen, wenn sie eben in gewissen sozialen Umständen sich befinden.
Aber die Leute, die Sie jetzt untersucht haben, waren das zur Mehrheit dann Männer oder waren das zur Mehrheit Frauen?
Also es waren 5 Männer und 2 Frauen. Also es waren jetzt in dieser Gruppe tatsächlich mehr Männer. Mhm. Aber wir haben auch, insgesamt haben wir auch viele Frauen. Also es ist nicht so, dass es jetzt in jedem Fall ein Männerüberschuss vorhanden gewesen wäre.
Sie schreiben von Stressfaktoren bei Kindern. Was meinen Sie konkret und wie merkt man das?
Also im Laufe der Kindheit kann man natürlich ganz unterschiedliche Stressphasen durchleben. Also das kennen wir natürlich auch. Wir werden krank, wir gehen vielleicht zur Schule und das verändert unsere Umgebung. Es kann eben auch psychischer Stress sein, weil man eben wirklich woanders ist. Also es kann jetzt eben in der Vergangenheit auch eben, man beginnt eine Lehre oder geht woanders hin. Und bei Kindern, wir wissen alle, das Milchgebiss entwickelt sich ja und dann wird dann ersetzt durch das permanente Gebiss. Und während sich eben diese Zahnentwicklung vollzieht, wenn man da gewisse Stressphasen hat, das könnte auch eine Mangelperiode sein, ist wirklich, also wir können nicht sagen, was es jeweils ist, aber das führt halt manchmal dazu, dass diese Bildung des Zahnschmelzes unterbrochen werden kann. Und das kann man dann sehen in Form von Linien oder auch von Punkten. Und da die Zahnentwicklung, sagen wir, relativ einheitlich verläuft, können wir dann auch ungefähr einschätzen, wann im Leben einer Person das passiert ist. Mhm. Und das hat eben auch einen Vorteil, das sehen wir auch an den Erwachsenen, weil die Zähne verändern sich ja nicht mehr.
Ja. Und von welchen Stressfaktoren gehen Sie denn aus?
Also es gibt den ersten großen Stressfaktor, ist natürlich die Geburt.
Ja, klar.
Und der zweite ist in der Regel der Wechsel von der Muttermilch zur festen Nahrung, weil da werden oft eben auch neue Pathogene kommen in den Körper. Und natürlich dann eben, wenn diese, man vermutet eben so mit 5, 6 kommen Kinder in Gesellschaften, wo man jetzt nicht ein Schulsystem hat, wie wir es heute kennen, werden sie angefangen in die Gesellschaft oder eben auch zum Teil in die Arbeitswelt integriert zu werden. Das muss nicht heißen, dass die gleiche sehr viel arbeiten müssen. Aber wenn man sich zum Beispiel vorstellt, auf einem Bauernhof fängt man ja irgendwann an mitzuhelfen.
Ja.
Und das muss eben nicht, ich finde das noch wichtig, dass man auch daran denkt, das muss nicht immer ausbeuterisch sein.
Ja, Ja.
Und das gehört dann auch in vielen Gesellschaften einfach dazu und ist dann halt statt Schule das, wie man lernt, sich auf die, also wie man sich auf das Erwachsenenleben vorbereitet.
Mhm.
Und das kann aber natürlich auch Stress verursachen und eben auch Krankheiten, also dass man da mehr mit solchen Dingen in Kontakt kommt.
Sie schließen in Ihrer Studie auf eine erhöhte Verwundbarkeit dieser Leute. Wieso?
Also das hat vor allem eben auch damit zu tun, dass wenn man eben zum Beispiel in so einem Taglöhnersystem feststeckt zum Beispiel, also dann ist man wieder darauf angewiesen, dass man jeden Tag arbeitet, damit man dann eben essen kann. Und in so einer prekären Situation kann man, eben wenn man zum Beispiel krank wird oder man hat zum Beispiel mal Rückenschmerzen, sagen wir es mal so, dann kann man natürlich nicht einfach gleich zum Arzt gehen und überprüfen, woran das liegt. Also ist das jetzt einfach, weil ich einmal zu schwer gehoben habe und es reicht, wenn ich mich ein bisschen erhole und dann geht's weg. Wenn man das nicht kann, dann kann das natürlich sich auch zu einem chronischen Leiden entwickeln. Und das Gleiche ist eben auch, wenn man, wir haben über die Maßnahmen gesprochen, eben man, die städtischen Maßnahmen sind eben auch zum Beispiel, dass man den Markt meiden soll oder eben, also eben sich isolieren soll. Aber wenn man niemanden hat, der einem dann Nahrung bringt, dann kann man ja fast nicht zu Hause bleiben. Und dann setzt man sich gefährlichen Situationen aus und natürlich andere auch.
Mhm.
Und das erhöht natürlich die Verwundbarkeit. Und das ist nicht, dass diese Personen sich nicht schützen wollen. Man hat einfach wie keine, man kann diese Maßnahmen nicht so umsetzen, wie man es soll.
Ja. Wie müssen wir uns die Lebenswelt und auch das soziale Leben, auch Familienleben der niederen und mittleren Stände denn vorstellen in Basel?
Also es ist sicher sehr stark geprägt von auch von Nähe, also die gerade in den mittleren und niederen Ständen kann man sich nicht vorstellen, dass ein Haus, also ein Haushalt, ein reicher Haushalt ist natürlich sowieso ganz viele Leute, aber für jetzt die nicht ganz so ausgestatteten Personen heißt es halt oft, man teilt sich den Wohnraum mit anderen Haushalten zusammen. Also dass wir jetzt aus heutiger Perspektive als einen eigenen Haushalt bezeichnen wollen, wie Sie das damals gesehen haben, das ist natürlich nochmals eine andere Frage. Aber
und also die haben mehr auf engem Raum gewohnt.
Ja, eben ich kann nicht beurteilen, wie die Menschen das selbst wahrgenommen haben.
Ja.
Für uns wäre es wahrscheinlich schon sehr eng, aber ich denke, das ist jetzt etwas, das ich nicht irgendwie unsere Vorstellung übertragen möchte.
Mhm.
Aber was halt auch ist, also, und die hatten zum Teil auch Bedienstete, Angestellte oder so. Also es ist nicht so, dass das jetzt einfach dann immer nur alles die biologische Familie war. Aber sie waren stärker abhängig von der Konjunktur. Und natürlich mit Pest. Und wir sind auch immer noch im Zeitalter zum Beispiel des 30-jährigen Krieges. Und diese Krisen haben natürlich einen enormen Einfluss auf eben, wie ist die Nahrung, wie viel Nahrung ist vorhanden, auch wie viel Arbeit ist vorhanden. Und in gut also in Zeiten, wo die Konjunktur gut ist, geht es diesen Leuten in der Regel auch relativ gut. Wenn sie schlecht ist, dann hat man halt eben diese Puffer nicht, die reichere Personen haben.
Also
ich sage so immer, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie viele Krisen kann man überleben, bevor man eben einen sozialen Abstieg erlebt und dann in die Armut fällt.
Sind Leute aus reicheren Ständen weniger an der Pest gestorben?
Also ich kann das anhand von meiner Studie per se nicht beantworten, aber es gibt interessante eine historische Studie aus Frankreich, aus Dijon. Das ist zwar zum Schwarzen Tod, aber ich denke, die Prozesse sind ein bisschen ähnlich. Und die haben Steuerdaten, also die Leute nach Steuerstärke untersucht. Und was sie dort festgestellt haben, ist, dass die eben das finanzielle Puffer hatte definitiv einen Einfluss. Aber, und das ist das, was ich besonders interessant finde an dieser Studie, die höchste Mortalität hatten Personen, die tiefere Steuerklassen angehörten und noch nicht sehr lange in der Stadt wohnhaft waren.
Aha, okay.
Und das hat natürlich auch damit zu tun, eben wenn wir auch, wir haben wieder über die Maßnahmen gesprochen und dass da eben auch ein Netzwerk sehr wichtig ist. Also ja. dass die Gemeinschaft sich gegenseitig unterstützen kann und wenn man dieses Netzwerk eben nicht unbedingt hat. Oder, das ist natürlich auch die andere Frage, das Netzwerk vielleicht auch nicht so gewünscht ist. Also gerade wenn man von außen kommt, kein Bürgerrecht hat. Die Leute haben sich natürlich trotzdem gegenseitig unterstützt, aber das ist je nach Zeit auch nicht unbedingt immer so willkommen gewesen bei der Obrigkeit. Also das kommt dann auch wirklich, da kommt dann eben auch diese Vorstellung von Ehrhaftigkeit und wer verdient Unterstützung und wer nicht, kommen dann eben auch ins Spiel.
Auf diesen Punkt möchte ich noch eingehen, aber also ich möchte noch mehr das Bild irgendwie klar bekommen. Also heute haben wir Spitäler, wir haben Sozialhilfe und so weiter. Wie sah damals denn die Gesundheits- und Sozialversorgung aus?
Also eben vieles besonders für die Gesundheitsversorgung fand ein großer Teil in der Familie statt, beziehungsweise man hat den Arzt auch ins Haus geholt. Also da ist auch das kann man natürlich nur bis zu einem gewissen finanziellen
Niveau,
genau. Und aber es gab eben das Spital an den Schwellen, das dann eben später zum Bürgerspital wird. Und dort das bot kostenlose Behandlung für Leute mit Bürgerrecht, also der Stadt und der Landschaft an. Und ich meine, sonst musste dann halt der Arbeitgeber musste sonst für die Kosten aufkommen oder eben man selbst.
Ah, okay. Und welche Rolle haben da Kirchen oder Wohlstandsvereine gespielt?
Also Kirchen sind zu diesem Zeitpunkt zumindest, was ich für Basel weiß, eben nicht mehr so wichtig. Man wollte eben diese Fürsorge und auch die Caritas, diesen Caritas-Gedanken, den man aus dem Mittelalter kennt, den wollte man eben so ein bisschen aus diese individuelle Caritas wollte man eben beenden und eben die auch in städtische Hand geben, dass die Stadt eben entscheiden kann, wer ehrwürdige und eben unwürdige Arme sind. Und das sind jetzt historische Begriffe, die auch verwendet werden. Und da geht es eben darum, wer hat den richtigen Lebenslauf oder eben auch das richtige Bürgerrecht, um eben, weil die meisten dieser Programme waren eben auch nur für Bürger und Bürgerinnen zugänglich. Für Frauen hieß das eben, dass man sie nach ihren Beziehungen gefragt hat, also illegitime Kinder oder eben sexuelle Beziehungen ohne Heirat. Bei Männern ging es vor allem eben um ihre, ich sage jetzt mal, Fähigkeit als Versorger. Da ging es um Arbeitsfähigkeit. Und Frauen haben dann komischerweise, also eben von der Vorstellung in dieser, ich nenne es mal Kosmologie, wurden Frauen häufiger als ehrwürdig arm erachtet, eben vor allem so Witwen und Waisen, dieser Gedanke, weil eben für Männer es zum Teil sehr schwierig war, Unterstützung zu bekommen, weil eben Arbeitsunfähigkeit, was heißt das genau? Und eben man musste schon sehr krank sein oder wirklich stark körperlich beeinträchtigt, dass man da als ehrwürdig arm gelten konnte. Und das heißt nicht, dass Frauen es deswegen irgendwie einfacher hatten, aber es ist an dieser speziellen Intersektion scheint die Stadt da mehr Angebote gehabt zu haben.
Okay. Sie haben eben vorher die Ehre erwähnt, auch das Ansehen kommt dabei ins Spiel. Also man könnte ja auch sagen, das ist irgendwie so mehr ein gesamtheitliches Bild des Menschen im sozialen Sinne. Aber dennoch, also wie war das motiviert? Wie müssen wir uns diesen Wertekodex vorstellen?
Das stellen Sie eine große Frage. Es ist natürlich, also eben die Position in der Gesellschaft, die setzt sich aus ganz vielen verschiedenen Aspekten zusammen, eben Geschlecht, aber auch Beruf. Also es gibt auch würdige und unwürdige Berufe, also unehrhafte Berufe. Ich meine Prostitution, ja, aber Latrinenputzen zum Beispiel auch.
Okay, ja.
Und solche Dinge, das sind auch Dinge, die eben, wo man versucht hat, sie ein bisschen aus dem Stadtbild fernzuhalten. Also teilweise eben so, dass man in der Nacht arbeiten musste. Aber eben das andere ist natürlich, diese Ehre ist auch etwas, das man auch immer wie konstant erhalten muss. Wobei ich sagen würde, eben für Frauen war das schwieriger, weil sie im Grunde wie Ehre nur verlieren konnten, wenn man es so anschaut.
Ja.
Während eben Männer hatten da, würde ich sagen, ein bisschen mehr Spielraum, wie sie Ehre erhalten und gewinnen können. Aber eben, das ist so, da würde ich auch sagen, wissen Historiker definitiv mehr als ich. Aber okay. Das beeinflusst natürlich eben viele Fähigkeiten, ob man Zugang zu etwas erhält oder nicht.
Ja, aber ich kann zusammenfassen, wenn ich arm bin, auch durch Geburt, ich bin selber schuld.
Ja, also das ist definitiv etwas, das auch auftritt. Also der Begriff selbstverschuldete Armut ist etwas, das man findet. Ist natürlich schwierig aus heutiger Perspektive, das dann, also ich hadere auch ein bisschen damit.
Ja.
Weil ich kann das, ich sage auch ehrlich, ich kann das nicht so neutral auch betrachten, wie das vielleicht andere Menschen tun, wenn sie dieses Thema untersuchen.
Ja. Ja, ich hänge jetzt doch noch spontan eine Frage an. Also hängt das irgendwie auch mit der Reformation zusammen? Also bei Calvin gibt es ja dieses Bild, also du führst ein gutes Leben wirtschaftlich, weil du eben auch seelisch ein gutes Leben führst in der Hinwendung zu Gott.
Also da hat sicher diese Dinge stark beeinflusst. Eben wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie relevant spezifisch Calvin für Basel ist, aber die Reformation, also auch wie eben das Armenwesen oder das Fürsorgewesen dann im Verlauf der Neuzeit, also der frühen Neuzeit vor allem verändert wurde, ist natürlich stark durch die Reformation auch bedingt und eben auch diese Idee, dass man eben diese individuelle, weil das ist ja dieser eben mittelalterliche katholische Gedanke, dass man individuell Almosen gibt und sich dadurch eben für das Jenseits vorbereitet, also und sich ein paar gute Punkte holt sozusagen. Ja. Und das will man eben, also spezifisch in der Reformation dann eben ja aufheben, also mit dem das Fegefeuer will man ja nicht mehr. Und ich denke, das hat dann eben schon einen starken Einfluss, wie man das betrachtet. Es ist natürlich gleichzeitig noch so, wir haben diese vielen Krisen in der frühen Neuzeit, inklusive eben auch noch die kleine Eiszeit, die ja eben diese unbeständigen Wetterbedingungen verursacht. Und das hat wahrscheinlich eben auch zur Folge, dass eine zum Teil höhere Anzahl an Menschen vorhanden ist, die eben almosenbedürftig wären. Und so hart es tönt, die Stadt hat sich dann überlegt, wie man damit umgeht.
Aha, okay. Ja.
Also das, ich denke, das spielt sicher auch eine Rolle, ohne dass jetzt eben da spielen sicher noch viel mehr Faktoren mit. Aber ich denke, das sollte man auch nicht vergessen, dass das halt auch ein, wie geht man damit um, dass man viele Menschen hat, die Hilfe benötigen.
Ja. Ihre News, also Ihre Studie, hat sofort ein breites Echo in den Medien gefunden. Was denken Sie, warum interessieren uns die Pestgeschichte und frühere Jahrhunderte?
Also, ich denke jetzt mal, der Schwarze Tod selbst hat ja eine starke Faszination. Also, ich denke, er ist auch stark in unserem kulturellen Gedächtnis verankert. Also, eben auch diese eben der Schwarze Tod, das ist ja die Pest im Mittelalter, also im 14. Jahrhundert, aber trotzdem assoziieren wir damit auch zum Beispiel diese Pestmasken.
Ja.
Und ich denke, eben da ist viel einfach auch drin, da haben wir sofort irgendwelche Bilder auch von einer Katastrophe. Und dass wir jetzt selbst so eine Pandemie erlebt haben, denke ich, das spielt schon auch damit hinein, wie jetzt zumindest die Forschung dazu auch wieder neu wahrgenommen werden kann.
Mhm. Sie haben das mit Corona schon mal erwähnt. Also wie glauben Sie, bringen Sie das, was Sie da festgestellt haben, aus dem 17. Jahrhundert mit der Corona-Pandemie zusammen?
Also bei mir war es eigentlich im Grunde genommen eigentlich umgekehrt.
Ja.
Also ich habe meine Arbeit angefangen, bevor Covid gekommen ist. Also ich war eigentlich voll dran, als die Pandemie uns erreicht hatte. Und das hat mich dann sehr stark beeinflusst. Also zum einen habe ich ganz viele Dinge einfach erst besser verstehen können. Also plötzlich hatten wir diese Diagramme, die ich aus den Quellen kenne, auf unserem eigenen Fernsehbildschirm. Also das hat alles zum einen mal sehr nahe gebracht. Und gleichzeitig habe ich mich dann natürlich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie diese Pandemie auch unsere Gesellschaft beeinflusst hat und wer war besonders betroffen. Und da eben habe ich die moderne, auch klinische Studien, aber auch eben sozialwissenschaftliche Studien, wie eben wer ist besonders, also welche Berufsgruppen zum Beispiel, also in den USA sind es zum Beispiel Fast-Food-Worker, die besonders betroffen waren, eben hohe Infektionszahlen und leider auch hohe Sterbezahlen. Und das liegt daran, dass die Räume sehr schlecht belüftet sind, also dass man sich dann dort auch leichter angesteckt hat. Und gleichzeitig auch eine Gruppe ist von Leuten, die eben sehr wenig Krankentage hatte. Also eben diese soziale Komponente, dass man schon gerne sich isoliert hätte, aber eben nicht konnte, weil man sonst seinen Job verloren hätte. Und vor allem dieses Beispiel hat mich dann auch beeinflusst, solche Sachen auch eben für mein Sample genauer zu untersuchen und da auch in den Quellen nach Hinweisen zu suchen, ob es da ähnliche Prozesse gibt.
Ja, da muss ich Sie fragen, was lernen wir aus Geschichte? Oder lernen wir nur so weit, wie es dann uns irgendwie wirtschaftlich betrifft?
Ich meine, das hängt ja auch davon ab, wie wir mit Geschichte interagieren. Also inwiefern wollen wir aus der Geschichte lernen? Ich denke, es ist sehr hilfreich, sich anzusehen, eben was sind frühere Prozesse und inwiefern eben auch welche Konzepte haben da gewirkt und welche Leute sind dann eben von gewissem Zugang ausgeschlossen gewesen. Weil es uns also für mich heißt das halt einfach, dass ich dann auch in der Gegenwart auf gewisse Dinge stärkeren Fokus legen kann. Also es ist ein Perspektivenwechsel, der eben einem auch heute Inputs geben kann, wie man eben, was wirken eigentlich bei uns für Konzepte, was sind die neutral ausgedrückt Differenzierungsmerkmale, die wir heute brauchen und die eben dann vielleicht das Menschen dass es für gewisse Menschen schwieriger ist, sich an diese Maßnahmen halten zu können. Und wie können wir sie eben schützen? Und das ist natürlich für mich schon etwas, wo man sehr viel lernen kann. Und auch meine medizinisch natürlich, eben wie sich das Pestgenom verändert hat, ist natürlich auch interessant, was eben wie sich Viren und Bakterien jetzt sehr wie sozusagen sehr konkret, aber das hilft natürlich auch der heutigen Forschung, wenn sie, ich meine, die Pest existiert ja immer noch. Sie ist anders als die mittelalterliche oder auch die noch älteren Pestwellen. Ja. Aber auch das sind natürlich alles Aspekte, die für uns heute immer noch relevant sein können.
Sie würden sich wünschen, dass wir mehr aus dem Vergleich mit früheren Zeiten lernen würden?
Also ich denke, da gibt es einfach sehr viel, das uns einfach auch zeigt, Dinge müssen ja nicht immer bleiben, wie sie sind. Das ist eigentlich das, was ich in Geschichte vor allem auch sehe. Da ist sehr viel Diversität, auch sehr viel Ideenreichtum und auch einfach Menschen, die überlebt haben. Also wir haben jetzt vor allem über die Toten gesprochen, aber das sind auch viele Menschen, die überlebt haben. Und ich glaube, dass eben auch diese Lebensfreude, die die manchmal, wenn man sich zu sehr mit dem Tod beschäftigt, ein bisschen vergessen geht, finde ich eben eigentlich genauso wichtig. Und wenn wir eben versuchen, das Leben besser zu beschreiben, da finden wir eigentlich vor allem auch sehr viel Leben. Und eben das hilft uns eben auch sehr, sehr viel, dass eben Dinge müssen nicht so bleiben, wie sie sind. Und wir können unsere Zukunft ja auch gestalten. Und das ist das, worum Geschichte für mich so wichtig ist.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Frau Rendlisbacher, ganz herzlichen Dank, dass Sie da teilgenommen haben an diesem Podcast. Sie können Unibail auf Prime News hören und auf den sonst gängigen Portalen. Wir wünschen einen guten Tag.
Sie hören Unibail, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.